Sieg der Arroganz und Ignoranz. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Zu einer besseren Welt im Vergleich zur derzeitigen gehört es auch, dass wir so handeln, dass auch die nachfolgenden Generationen einen bewohnbaren Planeten vorfinden. Mittlerweile braucht man nicht so weit zu gehen. Es wäre den lebenden Menschen schon zu wünschen. Aber mit Wünschen allein ist eben nichts getan. Seit über 80 Jahren gibt es immer wieder Menschen, die darauf hinweisen, dass es brandgefährlich ist, wie wir mit den Ressourcen der Erde, mit unseren Mitlebewesen umgehen. Bereits im Jahre 1962 thematisierte die Biologin Rachel Carson in ihrem Buch »Der stumme Frühling« das Problem des chemischen Pflanzenschutzes. Sie macht an einer Fülle von Belegen fest, welche schädlichen Auswirkungen dieser auf die Natur und die Menschen hat. Denn wer Insekten mit Gift tötet, muss davon ausgehen, dass dieses zum Menschen zurückkommt. Es bildete den Anstoß der Ökologiebewegung, dieses Buch. Man muss dazu sagen, dass Rachel Carson damals von der entsprechenden Industrie wahrscheinlich zu Tode geklagt worden wäre, wäre sie nicht nach Erscheinen ihres Buches an Brustkrebs verstorben. Dennoch hat es niemanden interessiert. Und die, die sich dafür interessierten, wurden marginalisiert und ausgegrenzt. Also kein Unterschied zu heute. Ökofreaks, Radikale etc. wurden und werden sie genannt. Der Umgang mit ihnen reicht von amüsierter Gleichgültigkeit bis zu handfester Gewalt. Denn wenn wir schon diese tollen Sachen erfunden haben, dann werden wir sie verdammt nochmal anwenden dürfen. Letztlich hat es offenbar nichts gebracht. Denn genau 80 Jahre später, im Jahre 2022, veröffentlichte der britische Biologe Dave Golson das Buch »Stumme Erde«, in dem er mit Akribie die Notwendigkeit von Insekten auf unserem Planeten aufzeigt. DDT ist wohl inzwischen verboten, aber die Gifte werden nach wie vor verkauft und in die Umwelt, in den Kreislauf der Natur eingebracht, auch wenn sie jetzt andere Namen haben und vielleicht eine andere Zusammensetzung. Denn wenn Insekten sterben, so ist der Kreislauf gestört und alle nachfolgenden Tiere erkranken ebenfalls, bis hin zum Menschen. Dennoch hat die EU nach wie vor kein Problem mit Glyphosat und ähnlichen, immer perfideren Erzeugnissen. Offenbar müssen wir tatsächlich abwarten, bis die ersten Hungersnöte ausbrechen, was allerdings nicht wirklich zielführend ist, denn wenn jemand von diesen Hungersnöten betroffen sein wird, dann die Länder der dritten Welt, die jetzt schon unter unseren hausgemachten Hungersnöten zu leiden haben. Aber denen wir gerne in die Schuhe schieben, sie wären doch selber schuld. Während wir, mit wir ist immer die erste oder die sogenannte erste Welt gemeint, also Westeuropa, USA, Kanada in erster Linie, während wir ihnen quasi die Grundnahrungsmittel vom Teller wegstehlen, um damit unsere sogenannten Nutztiere zu füttern. Das heißt, also wir lassen sie hungern, während wir uns krank und fett fressen, dumm hätte ich fast gesagt, aber das tut man nicht, weil es auch nicht stimmt. Denn es liegt nicht an der mangelnden Intelligenz, aber dazu komme ich noch. Das heißt, wir tragen die Zerstörung in Länder, die weit weg von uns sind und waschen unsere Hände gekonnt in Unschuld, klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sind stolz auf das, was wir erreicht haben durch unsere aller harte Arbeit. Und ja, sie sind ja selber schuld, weil sie auch ständig Kriege führen. Aber wenn wir uns ansehen, was die Hauptursachen für bewaffnete Konflikte sind, so sind es Hunger und Armut, die wiederum wir mit verursachen. Es schließt sich der Kreis und wir können davon ausgehen, dass die 800 Millionen hungernden Menschen auf dieser Welt unsere Opfer sind. Zynische Zungen behaupten übrigens, dass wir eh schon so viel erreicht haben, denn vor einigen Jahren waren es noch 1 Milliarde Menschen. Das ist doch ein riesengroßer Fortschritt. zählen wir denen, die jetzt aktuell hungern müssen. Da werden sie sich freuen. Außerdem sind wir so gute Menschen, denn wir spenden jedes Jahr zu Weihnachten. Doch diese Spenden versickern wie Wasser in der Wüste. Es kommt zu keiner nachhaltigen Veränderung. Denn die würde darauf hinauslaufen, dass wir uns nicht mehr auf ihre Kosten bereichern dürfen. Dazwischen gab es noch ein wichtiges Dokument, das sich mit der Thematik des Wachstumswahns auseinandersetzte. Die Rede ist von Die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, veröffentlicht erstmals im Jahre 1972. Oftmals wurde dieser Bericht als Zukunftsvorhersage fehlinterpretiert. Dabei war er tatsächlich als Bericht gedacht, aus dem wir lernen können oder sogar sollten. Er legt offen, dass es systemische Verhaltensweisen gibt, die zeitlos und grundsätzlicher Natur sind, wie die Dynamiken exponentiellen Wachstums. Die Risiken, die durch die Zeitverzögerungen entstehen, und die Undurchschaubarkeit komplexer Systeme. Aurelio Pezzey, einer der beiden Gründer des Club of Rome, verband mit diesem die Hoffnung, Zitat, dass alle einen großen Schritt des Verstehens machten. Das ist allerdings nicht geschehen. Denn die Umweltschäden, die wir durch die gierige, sabbernde, unersättliche Ausbeutung unseres Planeten verursachen, werden noch immer begangen. Natürlich wurde der Bericht vielerorts diskutiert, doch es zeigte keine Handlungsfolgen, die aufgrund dieser Erkenntnisse gesetzt werden hätten können. Man sieht, wie sehr man sich in diesem Bereich im Konjunktiv bewegt. Und allein das macht traurig. Seitdem sind also über 50 Jahre vergangen. Genügend Zeit also, sich umzustellen. Doch man wartete ab und wartet immer noch ab. Seither wurde der Buchmarkt mit Lektüre über Klimawandelfolgen überschwemmt. Gelesen und ad acta gelegt oder auch nicht gelesen und trotzdem ad acta gelegt. Denn man ist ja informiert. Aber es zeigt keine Auswirkungen, worin auch immer die bestanden hätten. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die Bücher nicht zu drucken und die Bäume, die dafür ihr Leben lassen mussten, stehen zu lassen. Es wurde also viel darüber geredet, Konferenzen abgehalten und vieles mehr, daraus folgend Betroffenheit geheuchelt und danach wieder zur Tagesordnung übergegangen. Man redete sich also den Mund fusselig, bat, bettelte, flehte, argumentierte, reüssierte, organisierte Petitionen und Umfragen, Unterschriftenaktionen und engagierte Meinungsmacherinnen, um Einfluss zu nehmen auf die Politik, die wiederum den ungezügelten, verbrecherischen, alles unterjochenden und zerstörenden Oligopolkapitalismus in die Schranken weisen sollten, was sie allerdings nicht tat und auch nicht tun konnte. Denn die Politik ist schließlich, wie wir wissen, der Raum, den die Wirtschaft ihr lässt. Man hat es versucht. Natürlich hat man es versucht. Aber man wurde von denen, die PolitikerInnen in der Hand haben, sofort angehalten, wollte man nur eine Anmerkung darüber machen, mehr Umweltschutz etablieren zu wollen. Mit einem Wort, es wurde alles an demokratischen, rechtsstaatlichen, wissenschaftlichen und medialen Mitteln ausgeschöpft, was möglich war. Es wurde allerdings nicht einmal ignoriert. Die Probleme sind also seit Jahrzehnten bekannt und wurden geflissentlich nicht ernst genommen, weil wir nichts ändern wollten und wollen. Das Szenario, das sich abzeichnet, ist düster bis dunkelschwarz. Und dann kamen junge Menschen, die inmitten dieses Wahnsinns aufgewachsen sind und denen diese Verschwendung, Missachtung, Ausbeutung und Unterdrückung als unverbrüchliche Werte mit auf den Weg gegeben wurden und deshalb auch entsprechend dieser Sozialisation agierten. Draufgekommen, dass wir mit Reden und Bücherschreiben nicht weiterkommen. Deshalb beschlossen sie, diese Menschen aus ihrer Ignoranz und Dekadenz und Arroganz rauszuschütteln. Es war höchste Zeit, Taten zu setzen. Angefangen bei Fridays for Future, die mit netten Demos auf das Problem aufmerksam machten wo es dann hieß, die Kinder müssten doch in die Schule gehen, um zu lernen. Wozu denn bitte, wenn wir alles zugrunde richten? So versandete die Bewegung fast so schnell, wie sie gekommen war. Dann kam die letzte Generation und machte Dinge, die nicht einmal unsere ignoranzvertraute Gesellschaft ausblenden konnte. Sie griff nämlich dort an, wo es weh tat, bei der Mobilität. Und sofort waren sich alle einig. Als Terroristen wurden sie beschimpft, ihre Taten als gesetzlos und demokratiefeindlich tituliert. Und dabei schien niemand sehen zu wollen, dass es einfach die Wut über die Tatenlosigkeit einer selbstherrlichen, überheblichen, rechtsbraun versifften Bevölkerung war, die diese radikalen Methoden erforderlich machten. Natürlich, man verstehe das Anliegen, aber wenn man es so bringt, dann hört ihnen einfach keiner zu. Das muss man doch einsehen. Und vor allem, man dürfe doch die armen Menschen nicht ständig mit irgendwelchen Horrorszenarien zupflastern, denn da würden sie bloß dicht machen. Nein, man müsste ihnen Hoffnung geben, positive Impulse setzen. Doch was passiert, gesetzt den Fall, es würde einem tatsächlich was einfallen. Es würde heißen, ist ja eh halb so wild, wir können weitermachen wie bisher. Im Endeffekt ging es nur darum, dass die Menschen nichts wissen wollten, die Politik noch den Angriff auf die letzte Generation befeuerte. Aber sie haben sich ja nicht nur am Asphalt festgeklebt, diese Bösen. Sie haben noch mehr gemacht und die Reaktion auf die anderen Untaten konnte entlarvender nicht sein. Sie haben Angriffe auf unersetzliche Kunstwerke gestartet, von denen übrigens kein einziges tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber das nur nebenbei. Dann war aber Feuer am Dach, denn diese seien unersetzlich und diese Vandalinnen hätten keinen Respekt vor der Kunst und so weiter. Man möchte fast sagen, wozu brauchen wir eine Zukunft, wenn wir einen Klimt haben? Es sollte darauf hingewiesen werden, dass wir unsere Prioritäten anders setzen sollten. Denn wenn wir so weitermachen, dann gibt es keinen Raum mehr, in dem der Klimt sicher untergebracht werden kann. Natürlich wurde das von den MeinungsmacherInnen verstanden. Ganz dumm sind sie ja doch nicht. Aber es wurde ein Trick angewendet, der so einfach ist, dass es schon fast schmerzt, dass er funktioniert hat. Es wurde vom Thema weggelenkt und auf die Schande hin, die diese Menschen bedeuten. Niemals ging es um die Verbesserung der Umweltbedingungen, niemals um die Eindämmung des Welthungers, sondern immer nur um die eigene Bequemlichkeit. Jederzeit in alle Teile der Welt fliegen oder mit dem Schiff schippern zu können, ganz gleich, welche Auswirkungen es hat. Deshalb wird das Fliegen noch billiger, damit jeder die Freiheit hat, dieses zu nutzen. Aber was ist das für eine Freiheit, die Lebensgrundlagen zerstört? Es hat aber funktioniert. Die Klimakleben wurden eingesperrt. Die Reaktion hat den Menschen erfolgreich eingeredet, dass anständige Menschen das nicht mitmachen. Und jetzt hat die letzte Generation aufgegeben, beendet ihre Proteste. Herzlichen Glückwunsch an die rechtsbraun versiffte Sippe der Reaktion. Ihr habt gewonnen. Ignoranz und Arroganz und Dekadenz haben den Sieg davongetragen. Man muss das akzeptieren. Aber wie wird das in 10 Jahren aussehen? Es wird kaum mehr was wachsen in Europa, zumindest nichts von dem, was hier wachsen sollte. Zu trocken, zu heiß und dazwischen heftige Regengüsse, die die letzten Hoffnungen auf Wachstum zerstören. Überflutungen und andere Naturkatastrophen werden viele Opfer fordern. Klimaflüchtlinge werden zu Millionen in Regionen kommen, in denen es sich noch leben lässt, also auch zu uns. Und die werden wir weder mit Militär noch mit anderen Maßnahmen aufhalten können. Denn der Leidensdruck wird so groß sein, dass sie nichts mehr aufhält. Und der Tod durch eine Kugel ist allemal angenehmer als der Hunger- oder Hitzetod. Ich werde mich hinsetzen und sagen, ja, all das haben wir gesagt und gewusst. Und dann wird mir gesagt, wie kann man denn nur so herzlos sein, all die armen Menschen, die nun unter diesen Unbilden leiden müssen. Und ich würde sagen, dann hättet ihr halt auf die gehört, die es prophezeit haben und die ihr niedergemacht habt als undemokratische, linksradikale Terroristinnen. Hättet ihr was geändert? Aber jetzt jammern, wo es eingetroffen ist? Nein, da habe ich echt kein Mitleid. Und was hätten wir denn tun sollen? Auch das wurde des Langen und Breiten erörtert, aber ihr musstet ja auf die Malediven und hattet Angst, dass der Wohlstand flöten geht, wenn man nicht jeden Tag Lumpert kauft, das keiner braucht. Ach ja, und hättet ihr halt aufgehört, die Natur, die Tiere und andere Menschen zu massakrieren, indem ihr einfach aufgehört hättet, die Leiber, die Haut und noch vieles andere von unseren Mitlebewesen der anderen Spezies zu missbrauchen. Dann wäre schon so viel getan gewesen. Aber ihr habt ja gemeint, ihr lasst euch nichts sagen. Ihr wisst ja alles besser. Das habt ihr jetzt davon. Eigentlich ist es gut, wenn die Menschheit ausstirbt. Endlich kehrt wieder Ruhe ein. Und wenn sich die Erde von diesem widerlichsten aller Parasiten befreit haben wird, dann kann sie durchatmen, sich erholen und es wird das Leben wieder sein, wie es sein soll. Es steht nur zu hoffen, dass es so etwas wie den Menschen nie wieder geben wird. Das ist euer Sieg über die letzte Generation. Und damit die Hoffnung auf einen bewohnbaren Planeten mit Menschen. Aber das ist letztlich auch egal, denn die Zukunft geht euch sowieso am Arsch vorbei. Und weder Liebe noch Frieden interessieren euch, solange eure Egozentrik und Selbstsüchtigkeit bedient werden. Wozu es die Worte überhaupt gibt? Kann sein, dass sie irgendwann einmal sogar eine Bedeutung hatten. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Eigentlich sollte ich hier aufhören und es lassen, so wie die letzte Generation. Nein, ich tue es nicht, denn ein bisschen Zeit haben wir noch. Und wenn ich sie damit verbringe, euch genau das ständig um die Ohren zu klatschen, dann ist es auch in Ordnung. Auch wenn ich nicht mehr daran glaube, so ist es doch eine nette, utopische Vorstellung. Eine Welt voller Love, Peace and Tofu.